Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist der Extremschwimmer André Wirsig, dem es als ersten deutschen Menschen gelungen ist, die sogenannten Oceans 7 zu bezwingen, zu durchschwimmen. Das sind 7 der berüchtigsten, gefährlichsten Meerengen der Welt.
Wir haben mit ihm gesprochen, dass er das auch in kompletter Dunkelheit macht. Also der schwimmt, wenn es schwarz ist. Was das mit dem Bewusstsein macht, mit dem eigenen Geisteszustand, ist wirklich beeindruckend. Und auch wie André mit Ängsten umgeht, ob er überhaupt Ängste hat. Er hat aber auch schon mal eine portugiesische Galeere um den Hals gehabt, während er geschwommen ist. Und was das für Schmerzen sind auf der Skala, hat er verraten. Und was ich sehr beeindruckend fand, die Rolle des Menschen, wenn er sich im Ozean aufhält.
In dieser Rolle sieht sich André auch, wenn er als Botschafter, als Speaker auftritt und sowohl jungen als auch alten Menschen versucht beizubringen oder zu erklären, wieso es so wichtig ist, dass wir vielleicht an unserer Haltung gegenüber dem Meer wieder etwas ändern sollten.
In diesem Sinne, geht rein, genießt die Folge mit André Wirsig.
Ja, herrlich, da sind wir wieder. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Arndt Ziegler und an meiner Seite wie immer der liebe Martin. Moin Martin.
Moin Arndt, moin André.
Hallo ihr Lieben.
Wir haben heute André zu Gast, Extremschwimmer. Und André, bei dir im Vorfeld haben wir uns viele Gedanken gemacht, viele erste Male, die uns brennend interessieren. Ich habe mich durchgesetzt mit meinem ersten Mal. Das erste Mal schwimmen in kompletter Dunkelheit. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja. Das kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil ich das auch mal trainiert habe bei uns im See. Und das war auch unheimlich, damals schon und bis heute. Das hat an Zauber nicht verloren. Das ist immer speziell.
Du sagst gerade, du hast das trainiert im See. Also wenn ich mir das vorstelle, in Dunkelheit zu schwimmen, also für mich schwimmen sowieso schon nicht meine Paradedisziplin, sage ich mal. Aber das dann in Dunkelheit zu machen, wie bereitet man sich darauf vor? Wie kann man das trainieren?
Ja, allein, das ist der Unterschied. Also das ist nochmal der extra Thrill. Wenn man da Händchen halten mit ein paar Leuten darum daddelt, das ist immer was komplett anderes. Man muss allein sein im Wasser. Also man kann natürlich ein Boot aus Sicherheitsgründen auch ein Boot mitnehmen, aber man muss allein sein. Also in meiner Welt. Ja, mhm. In meiner Welt des Kanalschwimmens schwimmt man ja auch alleine. Es gibt ja mittlerweile Leute, die machen da irgendwelche Staffeln oder die schwimmen da zu zweit irgendwie, weil sie da irgendwie Geld sparen oder keine Ahnung was. Aber das ist ein Unterschied, wenn man alleine da draußen ist. Und das ist auch so die direkteste Verbindung, die man dann mit dem Meer eingehen kann. Und das dann noch in der Nacht, wo man ja doppelt eigentlich, wenn man, ja, weiß irgendwie, wenn man die Sinne praktisch geschärft hat, dann weiß man, dass man da eigentlich überhaupt gar nichts verloren hat. Ja? Und nachts ist das immer ganz besonders.
Aber als du das erste Mal in diesem See gemacht hast, also wenn wir jetzt wirklich an dieses erste Mal denken, jetzt mittlerweile hast du Erfahrung, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt. Auch wenn du sagst, das hat den Zauber nicht verloren. Dieser erste Moment, als du da reingehst, was hat es mit deinen Sinnen gemacht? Also was hast du in dem Moment gedacht? Hast du gedacht, nee, ich gehe mal schnell wieder raus? Oder wie hast du dich darauf eingelassen? Also was passiert da im Kopf und wie kommt man damit klar, dass man plötzlich einfach nichts, man sieht ja wirklich gar nichts. Was macht das mit dir?
Genau, es ist so diese Unheimlichkeit. Also man kennt ja das, so dieses wenn es unheimlich ist. Und hier in meiner Interpretation von unheimlich ist es auch so, dass es im wahrsten Sinne des Wortes, man ist dort nicht zu Hause. Mhm. Also bei sich zu Hause, wo man sich auskennt, in der Wohnung, im Haus, wenn da zum Beispiel mal nachts oder abends Stromausfall, ja, dann tastet man sich da durch den Keller und kennt sich ja irgendwie aus, ja. Und dann fühlt man sich ja doch irgendwie sicher. So. Aber da im Meer oder auch in diesem See beim ersten Mal, in dieser Dunkelheit, das ist einfach wirklich unheimlich insofern, weil man dort eben nicht zu Hause ist und ja gar nichts weiß und das ja, am besten versucht, irgendwie auch zu akzeptieren. Also, wenn dann natürlich der Kopf anfängt, da irgendwelche Streiche zu spielen und du dir dann vorstellst, was alles da ist, was alles passieren kann, weil du bist ja auch nicht allein. Also gerade im Meer, ich schwimme ja teilweise da im Ozean, das ist 2.000, 3.000 Meter tief und dann in dieser Dunkelheit, da, klar, da ist unter dir, neben dir, da ist richtig was los. Auch nachts.
Das ist für mich, ich habe das früher in der Jugend immer, das ist für mich das schlimmste Szenario, was ich mir ausmalen kann in meinem Kopf. Es war dann immer so ein bisschen, willst du lieber verbrennen oder ertrinken? Da habe ich gesagt, für mich wäre das Allerschlimmste, wenn mich jemand mit einem Helikopter nachts im Dunkeln irgendwo im Meer absetzt und ich weiß nicht, rechts, links, oben, unten, wohin. Das wäre für mich, ich würde innerlich heulen, ich würde versuchen, schnellstmöglich unterzugehen und zu ertrinken. Kann man das irgendwie, du sagst es gerade, kann man sich gedanklich darauf einstellen oder nicht in dieses Denken kommen, was wäre denn, wenn jetzt XY unter mir wäre, was wäre denn, wenn dann? Kannst du das dann mental so schärfen, dass das gar nicht in deinen Kopf kommt?
Ja, es gibt ja Leute, die, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob die jetzt schlauer sind oder weniger schlau, sondern die blenden das aus. Also die blenden das einfach aus. Und stellen sich irgendwie vor, da ist gar nichts oder was auch immer. Das tue ich nicht. Also ich bin immer sehr einlassend und auch sehr offen. Und ich lasse meine Augen auch auf und die Ohren ja auch, ja, die sind auch auf Empfang. Und bin immer fasziniert davon. Und das ist eigentlich das, was einem dann auch, ja, wenn man überhaupt von Sicherheit dann sprechen kann. Weil der Ozean bietet dir halt auch keine Sicherheit. Die wir Menschen halt immer gerne haben, die gibt es da draußen einfach nicht, wenn du da in deiner Badehose bist. Man tut einfach gut daran, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und kann sich dann vielleicht aus der Erfahrung heraus dann zumindest damit beruhigen, dass man ja immer gut behandelt wurde. Also so geht es mir zumindest. Ich bin ja immer dort und ich habe ja nachts schon echt völlig verrückte Begegnungen gehabt mit Tieren. Groß und so klein bis hin zu wirklich Mikroorganismen, die dann nachts aufleuchten. Ja, das ist einfach toll. Und ich bin immer noch hier, ich rede jetzt gerade mit euch und es ist immer eine große Ehre, dann wirklich, wie gut man behandelt wird, dann immer noch von den Tieren. Und wenn man dann im Umkehrschluss natürlich, da reden wir vielleicht nachher auch noch drüber, wie wir Menschen ja. Also was wir da draußen so veranstalten, das ist ja alles andere als fair und vernünftig, wie wir umgehen mit den Tieren in dem Fall. Aber wie die Tiere mit einem umgehen als absoluter Fremdkörper, denn man ist ein Fremdkörper im offenen Ozean da draußen als Mensch. Ja, man gehört dort überhaupt nicht hin. Und aber wie man dort aufgenommen wird und wie mit einem umgegangen wird, das ist immer sehr, ja, ein positives Beispiel, von dem wir alle lernen können.
Wir kommen sowohl gleich zu deiner Begegnung mit den Tieren, als auch natürlich über die Aufgaben, die eigentlich wir als Menschen haben, die wir deutlich besser machen können, als wir es oft tun. Ich habe nochmal eine Frage zu diesem Thema in der Dunkelheit schwimmen, das mich so, weil du gerade meintest, du bist eigentlich immer wach. Also ich habe mich schon auch gefragt, hast du die Augen auf, hast du sie zu, hast du gesagt, du hast sie offen. Du bist immer wach, du bist immer da. Du schwimmst ja nicht eine halbe Stunde, nicht eine Stunde, du schwimmst ja oft, jetzt wie zuletzt auf den Seychellen, mehrere Stunden durch die Dunkelheit. Also konkret das Wachsein, welche Gedanken sind das denn da? Also sind die wirklich so hoch konzentriert, dass du einfach immer in dem Moment bist? Das stelle ich mir unfassbar anstrengend vor. Wie kann ich 4-5 Stunden in der Dunkelheit schwimmen, wenn ich immer in dem Moment bin, wo ich da gerade bin? Du schweifst nie ab, du singst, also keine Ahnung. Ich bin früher auch geschwommen, wir haben auch, keine Ahnung, wenn wir diese 100x100 Tests früher, so die Königsdisziplin unter den Normalo-Beckenschwimmern, dann habe ich irgendwann, angefangen zu singen unter Wasser, ich habe immer das eine Lied getrellert, um mich irgendwie abzulenken. Du sagst, du bist immer in dem Moment. Ist das wirklich wahr?
Ja, danach strebe ich zumindest, ja. Also das bedingt aber auch gleichzeitig, dass natürlich der Umstand so ist und das ist einfach mit dem normalen Beckenschwimmen, was du jetzt gerade richtigerweise ja gesagt hast, das ging mir damals ähnlich im Becken. Da hat man aber mehr oder minder Laborbedingungen, man kann seinen Rhythmus schwimmen, ja, man hat eigentlich immer so die gleichen Abläufe und diese Ökonomisierung zieht dann nach sich, dass man kennt das auch vom Marathonlauf, vom Fahrradfahren, ja, gleichförmige Bewegung, gleicher Puls. Ja, so, dass man in diesem Flow kommt oder The Zone, wie es auch heißt. Ja. Das, ich habe mich mal mit Sportwissenschaftlern darüber unterhalten. Das bedingt aber eben genau, dass man diese Ökonomisierung erfährt. Wenn man aber im offenen Meer schwimmt, im offenen Ozean draußen und hat, wie ja meistens ich habe ja nicht immer das Glück gehabt, da perfekte Bedingungen zu haben, sondern teilweise wirklich sehr verrückte Bedingungen mit hohen Wellen und so weiter, dann hat das nichts mit dem Schwimmen im Becken oder im Hallenbad oder sowas zu tun. Und dann kann man eben nicht diesen Dreier- oder Fünferzug oder was auch immer machen. Das funktioniert einfach nicht. Man muss sowieso wach bleiben, wenn man gar nicht weiß, wo man das nächste Mal atmen kann. Das ist aber gleichzeitig auch irgendwie das, wo natürlich auch Yoga-Meister nach Streben eben halt genau dieses Bewusstsein für den Moment zu haben. Ja, also Körper und Geist am gleichen Ort zu haben. Ich meine, wir alle sind natürlich diesen Ablenkungen sowieso schon ausgeliefert durch diese ganzen Impulse, die wir von außen kriegen. Die Gedanken wandern dann durch die Gegend. Also ich bin dann, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich mit Gedanken auf der Arbeit, bin ich auf der Arbeit, bin ich mit Gedanken irgendwo bei den Kindern, wenn die Kinder da sind, dann bin ich auch schon wieder irgendwo anders. Aber die Gedanken und den Körper an einem Ort zu haben, das ist durchaus nicht einfach. Und das gelingt mir mal mehr, mal weniger gut. Das sage ich auch ganz offen. Es ist aber eines der schönsten Zustände und auch der Zustand, aus dem ich die meiste Kraft generieren kann. Und die bedarf es natürlich, um solche Vorhaben dann erfolgreich auch umzusetzen, wie da jetzt just irgendwie 13 Stunden da durchzuschwimmen. Da musst du natürlich irgendwie schon irgendwie aufgestellt sein dafür, auch mental natürlich. Und das ist immer so der Zustand, den ich anstrebe. Genau, Körper und Geist sind genau da. Man ist voll konzentriert auf den Moment.
Da strebe ich auch nach und ich meine, man hat das ja auch klassischerweise beim Autofahren. Man fährt und ist auf einmal 4 Stunden gefahren und weiß gar nicht, wie hat man denn jetzt die Kilometer zurückgelegt. Aber das ins normale Leben zu transportieren, in diesem Hier und Jetzt zu sein, aufgrund von Ablenkung, immer schwerer. Hast du aber da für dich irgendwie so einen Werkzeugkasten, wo du sagst, wenn ich so und so vorgehe, komme ich dem oder mir näher?
Ja, das ist... Wie immer, da gibt es wahrscheinlich Leute darüber, die haben da wahnsinnige Bücher drüber geschrieben, aber eigentlich ist das alles gar nicht so kompliziert. Ja? Du brauchst auch keine 5 Bücher von Wim Hof zu lesen, um Atemtechniken im Eiswasser. Du atmest ja von ganz alleine. Dauert nur länger. Ne? Ja? Also man muss einfach, man darf das auch nicht immer, man darf auch nicht immer aus allem so ein Wahnsinnsbohai machen. Ja? So, einfach, es geht um Konzentration und wenn man halt anfängt, sich irgendwie wegzudriften von den Gedanken, es geht um Bewusstsein, also das Bewusstsein in dem Fall auch der eigenen Gedankenwillen und so. Und wenn man anfängt, in so eine Art Langeweile zu kommen, die Gedanken irgendwie wegdriften, dann muss man sich einfach zurückholen. So einfach ist das einfach. Das ist eine reine Disziplinfrage. Also da müssen wir jetzt auch nicht so eine Raketenwissenschaft irgendwie rausmachen. So, und das gelingt mir auch. Nochmal, ich bin auch ein Mensch. Ich habe hier meine ganzen Impulse, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Erwartungen. Aber ich habe beim Schwimmen die Erfahrung gemacht, dass es einfach gut ist, dass man die eigenen Erwartungen einfach mal am Strand auch zurücklässt. Weil der Ozean sowieso macht, was er will und sich absolut null für dich interessiert oder was ich jetzt vorhabe oder wer ich bin oder wie viel Erfahrung ich gesammelt habe, das interessiert alles überhaupt gar nicht. Und das ist auch irgendwie, ich muss dann selber lachen, wenn ich das sage, das finde ich auch irgendwie gut. Ja? Ich meine, wir sind ja alle immer voller Erwartungen und wünschen uns immer von unseren Mitarbeitern, unseren Familien, Frauen, Männern, was auch immer, Kindern, dass sie irgendwie genau da, am besten das erraten, was ich jetzt gerade im Kopf habe, was ich irgendwie gerne hätte. Und obwohl man ja teilweise auch Erwartungen äußert, also in der gleichen Sprache, also ganz verständlich, machen die anderen ja trotzdem nicht das, was ich will. Mhm. Ja, die machen trotzdem irgendwas anderes. Ja, und damit fängt es ja an. Also das Einzige, was man dann beeinflussen kann, sind ja dann auch nicht die anderen oder das Gegenüber in dem Fall, sondern das bin ja nur ich selbst. Und darauf muss man sich konzentrieren. Und das ist auch nicht so einfach, aber machbar für jeden von uns.
Wenn man dich reden hört über den Ozean, über das Meer, dann schwingt da immer, nein, schwingt nicht mit, der ist super offenkundig ein riesiger Respekt und im Grunde genommen so ein, du bist der Gast und du bist dankbar, dass du da sein darfst. Ist es das, was du fühlst? Oder beschreib mal dein Gefühl gegenüber dem Element Wasser, gegenüber dem Meer.
Ja, genau. Also dieses, der Ozean, also ich sage immer der Ozean, weil für mich ist das, das haben wir Menschen ja alles irgendwie benannt. dass das jetzt das Mittelmeer ist und da vorne ist jetzt die Nordsee und dann ist der Pazifische Ozean. Aber für mich ist das eigentlich, wenn man so will, alles eins. Ist es ja auch, ja. Also vor ein paar Millionen Jahren hat ja der Ozean sowieso den ganzen Planeten bedeckt, ja. Und der war ja auch schon immer da, also in unserem Verständnis jetzt. Und ja, und Gast dieser Welt zu sein, die sich ja uns Menschen auch nur im Ansatz irgendwie erschließt, das ist irgendwie eine tolle Sache für diese wenigen Stunden. Und der Ozean findet zum Beispiel ja auch nachts statt. Das ist natürlich etwas, was die Leute auch immer ausblenden irgendwie. Die gehen dann vielleicht mal irgendwie am Strand mal spazieren oder so. Aber da draußen geht das Leben ja einfach komplett weiter. Ja? Und die Tiere da draußen, die da unterwegs sind, und leider sind es ja auch gar nicht mehr so viele wie noch vor einigen Jahren. Das wären immer weniger in dem Fall. Aber die haben ja auch einen ganz anderen Rhythmus als wir. So ein Wal schläft ja auch nur 20 Minuten am Tag. Also der ist einfach 23 Stunden und 40 Minuten lang wach, ja, und da unterwegs. Also das ist einfach irre, ja.
Jetzt sagst du bist Gast. Jetzt sind in deinem Fall die Gastgeber auch nicht immer nur dir wohlgesonnen. Also doch, nee, falsche Aussage. Sind sie schon, aber natürlich, du hast schon erzählt von wirklich sehr, sehr schmerzhaften Begegnungen mit Quallen. Du schwimmst mit nicht irgendwelchen harmlosen Riffhaien, sondern mit gefährlichen Haien. Und gerade wenn wir jetzt mal das Thema Haie einmal nehmen, weil Haie für Menschen immer so dieses, da sind Haie. Die Vorstellung, du schwimmst jetzt so wie jetzt in den Seychellen, dunkel und unter dir schwimmen zahlreiche gefährliche, wirklich gefährliche Haie. Und jetzt sagst du immer, ja, da muss man sich drauf einlassen und du trainierst das, damit die nichts tun, aber du weißt doch nicht, ob die dir nichts tun. Du weißt es doch einfach nicht. Es kann doch jeden Moment passieren, dass die dich angreifen, oder nicht?
Ja, rein theoretisch kann das passieren, aber ich bin absolut davon überzeugt, also mehr denn je, dass wir Menschen nehmen uns auch immer viel zu wichtig. Also wir glauben ja immer, dass wir so wahnsinnig wichtig sind und dass wir alle es auf uns irgendwie abgesehen haben oder uns jetzt irgendwie erkennen müssen und irgendwie. Aber das ist auch etwas, was ich gelernt habe im Ozean, dass wir überhaupt völlig unwichtig sind. Also für so einen Ozean zum Beispiel sind wir ja überhaupt, ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt mitgekriegt hat, dass es uns Menschen überhaupt gibt. Für den sind wir ja nur so eine einzige Schrecksekunde. Ja? Also, ja, wenn man jetzt unterstellt, dass etwas wie der Ozean, der schon so lange da ist, ey, das ist ja, der hat ja das von der Menschheit noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja. Und und mit dieser Annahme, dass wir unfassbar wichtig sind und so weiter, schwimmt man dann ja auch darum oder geht dann ins Meer. Ja, so, aber für so einen Hai, der interessiert sich für einen Mensch überhaupt nicht. Erstmal hat er so gut wie überhaupt noch nie einen Menschen gesehen oder irgendwie was von mitbekommen überhaupt von uns. Außerdem fallen wir ja auch gar nicht dann in dieses ganze Schema rein. Naja, da gibt's dann halt diese bekannten Verwechslungen, die dann natürlich zum Leid natürlich der Leute, die das widerfährt, dann halt führt das ja zum Tode durch die Verletzung. Aber Fakt ist ja, man wird ja nicht wirklich als Beutetier gesehen und auch richtig tatsächlich auch aufgefressen. Also die Einzigen, die können die Leute in die Kommentare dann schreiben, ja, wenn die es besser wissen, aber von dem ich gehört habe, dass Leute wirklich aufgefressen wurden komplett, das sind ja auch Weißspitzen-Hochseehaie und die sind ja dann Ewigkeiten bei dir und checken das erstmal ab. Also richtig lange, also tagelang. Damals bei diesem Schiffsunglück in den 60er Jahren, wo dieses amerikanische Kriegsschiff gesunken ist, wo die Überlebenden da in den Westen da rumtrieben. Ich glaube, erst in der zweiten Nacht haben dann da so ein paar Weißspitzen Hochseehaie da losgelegt und die haben die Jungs dann auch richtig aufgefressen. Ich glaube, ein paar Dutzend von denen. Ja. Aber ansonsten, das schmeckt ja auch irgendwie überhaupt nicht. Also es gibt ja auch den Nachweis, dass zum Beispiel so Menschenblut ja auch überhaupt nicht interessant ist. Da reagieren die gar nicht drauf. Also Frauen, wenn die ihre Menstruation haben, dann ist das schon ein bisschen, fällt sich das schon so ein bisschen anders. Aber so frisches Menschenblut irgendwie ist echt kein Thema. Ich bin selber schon mit einem blutenden Fuß die kalifornische Küste entlang geschwommen, musste ich. Mir hat leider so ein Stachelrochen, auf den habe ich versehentlich draufgetreten. Der hat mir durch den Fuß durchgestochen. Boah, ey, das hat auch richtig weh getan. Ey, aua.
Aber wie du bist da draufgetreten, als du ins Wasser reingegangen bist?
Nein, ich bin geschwommen zu so einer Stelle mit einem Kumpel von mir. Ja. Irgendwie, wir sind 1,5 Stunden geschwommen. Da war aber Steilküste. Also man, aber unten war es flach, aber man konnte jetzt nicht so, und da habe ich auf den gewartet, weil ich ein bisschen schneller war. Und dann bin ich auf so einen Stachelrochen draufgetreten und der hat mir dann mit seinem Stachel von oben nach, durch den Fuß gestochen. Also das war auf jeden Fall in der Top 10 meiner schmerzhaftesten Erfahrungen. Vor allem tut das stundenlang weh und dann hörst auch nicht auf zu bluten, weil die in dem Gift, was die noch drin haben, haben die irgend so ein Zeug drin, dass es immer schön weiter blutet. Und dann bin ich mit diesem blutenden Fuß, musste ich ja noch zurück zu dem Strand, wo unsere Familien auch waren. Und durch so einen Kelbwald, wo ja auch öfter mal irgendwelche weißen Haie irgendwie rumlungern. Und Chris, mein Kumpel, der hat so eine panische Angst vor Haien. Und da habe ich gesagt, pass auf, jetzt, ich blute jetzt hier rum, schwimm du schon mal vor und dann lass ich Abstand oder so. Und da sagte er, nee, dann wäre er ganz alleine. Das war auch echt lustig. Ja, und ich rede ja hier mit euch, also ist auch toi, 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 auch da wieder ist alles gut gegangen.
Aber
ja.
Sag mal, da muss ich jetzt noch mal nachhaken, Journalisten mögen Top-10-Listen und so, wenn du das uns schon den Teppich ausrollst, was ist denn die Top 1 der schmerzhaftesten Erfahrung?
Ja, das war schon diese eine portugiesische Galeere, die ich da direkt um den Hals gekriegt habe. Das war, und dann übers Gesicht, das ist schon abnormal. Also es ist einfach völlig irre, du wirst ja fast ohnmächtig davon. Du siehst alles schon, da, wenn du dich da nicht konzentrierst und das irgendwie dich da irgendwie in den Griff kriegst von der Herzfrequenz her, dann wirst du ohnmächtig und dann ertrinkst du ja auch. Also daran sterben die Leute ja auch. Die sterben ja tatsächlich nicht an dem Gift selber, sondern die sterben ja an dem Schmerz, dass sie halt das Bewusstsein verlieren und dann ertrinken. Oder weil, dass sie so in Panik geraten, was ich auch absolut nachvollziehen kann, ja. Und dann halt entsprechend dann an einer Herzattacke dann sterben.
Aber du schaffst es dann trotzdem, trotz dieser Schmerzen, trotz dieses Zustandes, dann dich wieder so zurückzuholen und zu sagen, ich weiß in Anführungszeichen, was passiert ist. Ich muss jetzt klar bleiben, trotz der Schmerzen.
Ja, aber ich bin jetzt auch kein Übermensch oder so, ne? Ja, ich kriege das immer irgendwie hin. Ich schwimme dann ja auch weiter, weil ich es dann schaffe, das ist ja auch etwas, worüber ich in meinen Vorträgen, wenn ich so Vorträge vor Firmen halte, dann auch irgendwie berichte, dass man es dann schafft, in so einer Situation halt mal das Bild auch größer zu ziehen. Mhm. Also wenn natürlich ist dann aufgeben, ist ja eine vollkommene Option. Also wenn du von so einer Galeere, von so einer portugiesischen Galeere da gestochen wirst, da leuchtet aber mal aufgeben, aber mal sowas in Neonbuchstaben da vor dir. Und ich meine, das Boot ist ja auch irgendwo in der Nähe. Also man kann dann ja aufs Boot gehen und dann wäre der Versuch halt beendet und ja, so. Aber, und das ist genau der Punkt, die Schmerzen hast du dann ja trotzdem. Die hören ja nicht auf, nur weil du dann auf das Boot gehst. Also kannst du auch gleich weiterschwimmen.
Das klingt so einfach, wenn du das sagst.
Ja, aber so einfach ist das ja eigentlich auch. Ja,
ich also finde das beim Zuhören auch super logisch.
Ja, genau. Aber in der Situation sich das auch als logisch, was es ja zweifellos ist, diese Logik, die ist ja unumstößlich so. Das muss man sich dann halt in dieser Situation, das ist dann die Kunst.
Aber wie weit bist du noch weitergeschwommen nach diesem portugiesischen
13 oder 14 Stunden noch. Also der Vorteil bei portugiesischer Galeere ist, nach einer Stunde wird das deutlich weniger mit dem Schmerz. Also das kann ich jedem, der da draußen, oh, bitte, ich wünsche euch das wirklich niemand von euch, aber wenn ihr mal so ein Ding kassiert, dann lasst euch jetzt wirklich vom Man of the Ocean sagen, nach einer Stunde wird es deutlich weniger. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht innerhalb der Stunde dann noch so ein Ding kassiert.
Dann wird es schwierig irgendwann, ne?
Dann wird es schwierig irgendwann, aber geht auch. Gut ist dann, wenn das Wasser richtig kalt ist, dann tut es nicht ganz so weh. Das ist immer der Vorteil, wenn du bei so 12, 13 Grad schwimmst, dann britzelt das nicht ganz so hart
ab. Das ist der Oberwahnsinn, wirklich. Total krass.
Bei deinen Rekordversuchen, die du gerade kurz angesprochen hast, wenn ich habe mit Schwimmen sehr, sehr wenig zu tun, muss ich sagen. Ich habe einmal fürs Heft kraulen gelernt, 100 Meter kraulen. Die 8 Wochen, die kann ich auch aus meinem Leben streichen. Also das muss ich nicht nochmal haben. Arndt hat mich da angeleitet. Wie bereitet man sich auf so einen Rekordversuch vor? Wenn du jetzt weißt, beschreib mal beispielhaft einen Rekordversuch 2 Wochen vorher. Wie geht man das an? Wie plant man das? Du sagst selber, das ist überhaupt nicht erwartbar, was der Ozean macht. Bereitet man sich auf Eventualitäten vor? Wie bereitest du dich vielleicht auch körperlich vor? Wie gehst du das an?
Er fragt jetzt natürlich genau den Richtigen. Also ich bin nicht der Typ, der da irgendwie von morgens bis abends da im Hallenbad oder im Freibad dann da rumhängt und dann da irgendwelche bunten Programme trainiert. Also jetzt nichts, ich meine, es gibt ja Leute, zum Beispiel Waschi oder so, der schwimmt ja auch noch viel schneller als ich und viel besser als ich und der schwimmt natürlich wahrscheinlich jeden Tag unfassbare Strecken. Und Nathalie Pohl, die postet ja auch immer, was sie da alles trainiert und macht, das mache ich alles nicht. Also ich, wenn ich euch sagen würde, was ich tatsächlich schwimme, da würdet ihr, denkt ihr so, ich hab's nicht alle, aber dann würdet ihr jetzt das Gespräch sofort abbrechen mit mir. Weil das in meiner Welt auch alles überhaupt nicht so wichtig ist und nicht wirklich zählt. Ja, ich kann einfach schwimmen. So. Ja. Ich kann so nachts rausholen aus dem Bett und mich irgendwo reinschmeißen und schwimme ich dir sofort 15, 18 Stunden schwimme ich dir durch. Interessiert mich überhaupt nicht.
Und das geht darauf zurück, dass du, da hatten wir es vorher vor unserem Gespräch, einfach früher auch Beckenschwimmer, Leistungsschwimmer, guter Schwimmer warst. Und da hast du dir so Grundlagen antrainiert?
Ja, man muss natürlich, es ist natürlich von Vorteil, wenn man schwimmen kann und eine ganz gute, einfach schwimmen kann. Ja. Ja. Aber was wirklich zählt an so einem Tag ist die Vorbereitung. Also es gibt einmal diese physische Komponente, die ist ja zweifellos da. Ja, also man muss sich schon vorbereiten, Krafttraining, Schulter, Beweglichkeit und diese ganzen Dinge, Kraftausdauer und so, das mache ich natürlich auch, ja. Aber ich habe gar keinen Bock. Erstmal kann ich das überhaupt nicht, also hier, ich habe hier keine Sonderregeln, also ich könnte jetzt, ich habe auch gar keinen Bock mit diesen Rentnern und Menschen in einem Hallenbad da rumzuschwimmen. Das würde mich zum Wahnsinn treiben, ja. Also es ist ja viel gefährlicher und schrecklicher als, da schwimme ich lieber nachts mit irgendwelchen Bullen und Tiger ein, als im Hallenbad mit diesen Leuten da draußen. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Ich bin auch früher bei Radrennen und Bahnrennen, habe ich mich viel sicherer gefühlt als im Straßenverkehr. Also ich würde für kein Geld der Welt da mittags durch Berlin fahren. Da würde ich lieber nochmal Bahnrennen fahren. Das ist aber hier Riesenrespekt, wer da draußen unterwegs ist von euch. Also das ist toll, ja. Ihr seid mindestens genauso irre wie ich.
Haben wir so noch gar nicht gesehen, ja. Martin. Als nächstes Mal lade ich dich einfach, der du den Autoverkehr in Hamburg überlebst, lade ich dich ein. Als Extremsportler quasi.
Ihr seid alle Extremsportler.
Ja, Wahnsinn.
Kann ich euch wirklich schriftlich geben. Ja? Nein, also man muss sich natürlich vorbereiten, auch körperlich, aber diese Schwimmprogramme, so wenn, aber der Punkt ist natürlich, wenn man dann schwimmt, mal ein Schwimmprogramm macht, dann macht es natürlich auch Sinn, dass unter den Szenarien halt auch, die vermeintlich kommen. Und da bereite ich mich auch immer auf Sachen vor, die halt auf schlimmste Szenarien. Ja. Also ich brauche jetzt nicht bei bestem, wenn ich mal am Meer bin, dann bei bestem Wetter und spiegelglatter See, dann da irgendwie am Strand entlang zu schwimmen. Das sind zwar vielleicht tolle Bilder dann für Instagram, aber macht überhaupt keinen Sinn. Man muss sich natürlich dann einen Tag aussuchen, wo richtig die Post abgeht, am besten Sturmwarnung ist und so weiter. Und da muss er erstmal einen finden, der dann mit dir rausfährt, mit dem Boot. Weil diese ganzen Sonnenscheinkapitäne, die haben ja, wenn da draußen mal die Post abgeht, dann haben die ja alle Angst. Dann fahren die ja nicht, ja. Aber ich habe da jetzt toi 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 mittlerweile ein paar Leute, die fahren da mit mir raus. Und dann musst du natürlich auch mal da schwimmen, wo richtig die Post abgeht. Und mir macht das dann noch richtig Spaß. Also ich finde das richtig toll, bei so 5-6 Meter hohen Wellen zu schwimmen. Ich war ja auch schon mal auf PA hier auf Hawaii, bei Jaws an einem Riff und bin da, glaube ich, da hatten wir 10 Meter Welle an dem Tag. Bin ich da auch über das Riff geschwommen. Mega. Die sind alle, haben fast alle eine Herzattacke gekriegt, aber ich fand das wirklich super. Ich mache mir dann auch Sorgen um die Mannschaft und so weiter. Mein Kameramann Jan, der hing da hinter so einem Jetski auf so einem Sled mit der Kamera da mit diesem Fell, hat er sich da mit einer Hand festgehalten. Aber ich fand das so toll, ja, wenn man dann natürlich diese richtige Power vom Ozean, vom Meer, die spürst du dann einfach so direkt. Das ist einfach echt das Größte, ja. Es ist aber natürlich bei solchen Bedingungen zu schwimmen für so ein Vorhaben, es ist natürlich dann gut, wenn man gute Bedingungen hat. Die hatte ich jetzt auch jüngst auf den Seychellen. Da hatte ich echt tolle Bedingungen für das Schwimmen, aber tolle Bedingungen, um jetzt den Indischen Ozean da mal richtig volles Rohr zu erleben, hatte ich natürlich dann nicht. War ich schon fast ein bisschen enttäuscht.
Ein bisschen enttäuscht, ja.
Was glaubst du denn, wie findet das denn deine Familie? Also wenn du sagst, je härter, desto besser, da kannst du richtig krachen. Ich glaube, dementsprechend ist die Vorfreude der Familie, dann wird die immer geringer, oder?
Ja, also meine Familie, die findet jetzt auch nicht alles toll, was ich mache. Ja, die machen sich natürlich auch Sorgen, aber die sind natürlich da in Anführungsstrichen auch dran gewöhnt, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich mache das ja nicht erst seit irgendwie 5 oder 10 Jahren oder so. Ich mache das ja schon viel länger. Und da ist auch ein großes Maß an Verständnis, Toleranz und ja auch Freude und gönnerhaftes irgendwie, dass ich da meine Leidenschaft so ausleben darf, die ja zweifellos irgendwie auch ein bisschen sonderbar ist, ja. Und das ist einfach großartig, ja. Also das kann ich gar nicht zurückgeben in diesem Leben, was die mir da ermöglichen. Ja. Und was ich denen auch damit antue, das darf man ja auch. Erstmal ich hau mein ganzes Geld dafür raus. Ja. Also mein ganzes Geld ist ja auch das Familiengeld. Ja. Also es ist ja genauso, das gehört ja der Familie auch. Ja. Aber wie gesagt, die finden nicht alles toll. Also wir haben auch manchmal echt harte Diskussionen, wie jetzt die Jungs auf diese Schellen, ob es wirklich sinnvoll ist, da die ganze Mannschaft mitzunehmen, natürlich auch für die zu bezahlen, das jetzt alles zu drehen, obwohl das ZDF jetzt keinen vierten Teil machen wollte und so weiter. Nicht, weil die 3 Teile nicht so gut gelaufen sind, sondern das ist ja auch so eine halbe Behörde, die brauchen ja immer unfassbare Vorlaufzeiten und keine Ahnung was. Und da habe ich gesagt, ey, ich warte doch jetzt nicht auf die, ich mache das jetzt alles selbst. Aber man muss es auch erstmal machen, ja. Mhm. Und da hat meine Frau natürlich auch ein bisschen mitzureden, klar, aber ich mache das natürlich dann trotzdem.
Ja, auch das ist jetzt so locker dahingesagt. Hat deine Frau dich denn schon mal gebeten, damit aufzuhören, weil sie Angst um dich hat? Weil sie Angst davor hat, dich zu verlieren?
Nein, in dieser Konsequenz nicht.
Was würdest du tun, wenn sie das macht?
Ja, dann würde ich dem auch nachgeben. Also das ist, so weit geht das dann auch nicht. Also ich würde das jetzt nicht riskieren dafür. Ich würde auch meine Kinder, die schließe ich da übrigens auch mit ein. Mhm. Also meine Kinder jetzt sagen so, pass mal auf, Papa, ich will das nicht, dass du das machst. Dann so weit geht der Ego-Trip dann nicht.
Also wenn sie das jetzt hören, wenn es rauskommt und dann morgen zu dir kommen und sagen, Papa, hör auf, hörst du auf?
Dann höre ich damit auf, so in der Form, ja klar. Ja, natürlich. Ja, das würde ich nicht aufs Spiel setzen.
Würdest du, ist natürlich jetzt so ein bisschen im Konjunktiv gesprochen, aber wenn du das machst, ist das für dich als Extremsportler, frage ich mich das oft, ist dieses Extreme auch irgendwie eine Flucht vor irgendetwas? Wenn du jetzt aufhören würdest, wärst du unausstehlich, weil dir ein großer Teil deines Lebens fehlen könnte?
Das war vielleicht mal so vor Jahren. Ich kann jetzt aber sagen, ich meine, ich muss da schon fast drüber lachen dann, Extremsportler, ja, ich meine, ich sehe mich selber halt nicht als Extremsportler, nicht mehr, ja. Ich brauche das auch nicht, dieses, ich muss nicht von Mahé nach Ladik 50 Kilometer schwimmen, für mich. Mhm. Ich brauch das überhaupt gar nicht. Ich mache das übrigens auch in Zukunft, werde ich das auch nicht mehr machen. Ich werde das Format auch jetzt wirklich konsequent ändern für mich, weil mir gibt das überhaupt gar nichts, ja. Da gibt es andere Leute, Die können das prima erfüllen, die machen das sowieso auch besser als ich mittlerweile und die können dann da mit Red Bull-Vertrag und so weiter, das ist auch alles cool, das freue ich mich auch für die, aber ich bin da raus, schon lange eigentlich, auch schon innerhalb der Ocean 7, weil das ja Mensch erdachte Aufgaben sind, die dann immer, was dann immer kommt ist, also auch jetzt just gerade, du bist dann diese völlig verrückte Strecke als erster Mensch auf der Welt davon Mahé nach Ladik geschwommen, bist eigentlich noch nicht mal richtig abgetrocknet auf der anderen Insel und da frage ich dann irgendwelche Leute, boah, ja toll, und was kommt jetzt als nächstes oder jetzt könnte man doch auch da und dahin schwimmen oder jetzt könnte man auch dies und dies machen und ich frage mich dann immer, ey, sag mal, habt ihr irgendwie alle überhaupt, ist das jetzt alles, worüber du nachdenkst, also das macht das jetzt mit dir? Und ich muss den Leuten auch nicht mehr imponieren oder gefallen. Das ist mir wirklich auch, ich sag's so ganz, ganz klar, das ist mir auch total scheißegal. Ja. Weil wenn man sich das zur Aufgabe macht, den Leuten über diese Wahnsinnsleistung zu imponieren, dann endet das immer gleich. Das, ich will nicht wissen, wie weit ich schwimmen kann, weil ich habe Angst vor mir selbst. Also ich habe vor mir selbst auch viel mehr Angst als vor jedem Hai oder so da draußen. Ich will das nicht beantworten, weil ich die Antwort, die ist ja dann, das läuft aufs Gleiche raus. Dann verliere ich mich da draußen oder komme gar nicht mehr zurück. Für was? Ja. Deswegen, ja, Extremschwimmer, super, zieht natürlich immer noch und dann hast du wieder einen Weltrekord. Oh, aber was ist das für ein Weltrekord, weil du irgendwas als erstes machst, mein Gott. Mhm. Ist es in Zukunft auch ein Weltrekord, wenn ich da mit Bindehautentzündung und Nagelpilz auf den Everest steige, in Flipflops oder so, weil ich dann der Erste bin? Ja. Ist doch alles totaler Blödsinn, ey, ehrlich mal jetzt. Wen interessiert denn das überhaupt? Also, ich bin da echt mit fertig.
Aber warum tust du es dann? Also,
ja. Ja, weil man, danke dafür, weil man die Leute wirklich mitnehmen kann. Wenn man die Leute auch teilweise schockiert. Man schockiert die Leute und in dieser Schockstarre kannst du dann richtig toll reinsprechen. Ja, also man kann diesen Perspektivwechsel, das ist ja immer das. Aber dafür gibt es halt keinen Begriff. Nicht so wie tollen wie Extremschwimmer oder so, der sofort so ein Griff, ja, so griffig ist. Aber man kann die Leute dann über solche Leistungen, natürlich ist das zweifellos eine Leistung, kann man die aber schockieren und dann in diese Schockstarre. Nicht in alle, aber viele Leute kann man da reinsprechen und das macht was mit denen. Das macht was mit denen, nicht, dass die das auch machen wollen, aber die bekommen dann einfach ein anderes Bewusstsein für das Thema Ozean. Und darum geht es mir. Darum geht es mir einfach. Dass man den Leuten einfach auch sagt, Mensch, ich finde das toll hier, dass ihr hier im Urlaub hinfahrt. Ich finde es toll, dass ihr hier am Meer seid und so weiter. Aber das Meer ist hier keine Kulisse. Das Meer ist hier nicht dafür da, damit du hier eine schöne Zeit verlebst und hier dein Fischbrötchen oder keine Ahnung, was hier ist, und da rausglotzt oder mit einem Kreuzfahrtschiff da durch die Gegend fährst und dann dein Espresso trinkst. Das Meer ist keine Kulisse. Das ist auch ein Ökosystem, das ist eine ganze Welt und eine Welt, auch von der wir abhängig sind als Menschen. Und das sind wir wieder bei dem Thema, dass wir Menschen uns auch so wichtig nehmen. Das wird nämlich vergessen. Und das wäre gut, wenn wir das nicht vergessen. Weil das holt uns dann irgendwann ganz hart ein. Und da versuche ich dann so ein bisschen zu sensibilisieren und auch zu faszinieren. Weil wenn ich vor jungen Leuten spreche, vor Kindern und so weiter, aber auch natürlich auch vor älteren Leuten, ich erzähle ihnen ja, ich bin ja nicht da wie diese Zwangsempörten, die wir ja in unserer Gesellschaft auch haben, die immer nur erzählen, wie schrecklich alles ist und wie viel Plastikmüll und so alles am Ende ist, sondern ich versuche den Leuten ja auch, gerade jungen Leuten zu sagen, boah, guck mal hier, super geil, so toll ist es immer noch, ja, so ein bisschen Zukunftseuphorie zu verbreiten. So die Vorstellung auch einer besseren Welt zu vermitteln über das, was ich tue. Weil ich glaube, das brauchen wir mehr denn je, angesichts der ganzen Krisen und Situationen, in denen wir natürlich auch drinstecken, ist ja gar keine Frage. Ich will das ja gar nicht wegschieben oder wegdrängen. Ja? Aber einfach das Gute auch mal zu benennen und im Zuge dann, das will man ja auch beschützen und bewahren. Dafür lohnt es sich ja auch vielleicht mal irgendwie auf etwas zu verzichten oder irgendwie Gewohnheiten abzulegen. Das versuche ich ja zum Beispiel auch mit, deswegen heißt ja meine Initiative auch The Blue Heart als Herz eben, weil man, ich meine, die Leute lieben ja das Meer auch, deswegen fahren wir ja auch alle dahin. Mhm. Und ich erlebe das Meer halt so direkt wie, ja, kaum jemand anders. Und das kann man dann über mich ja auch erleben, da muss man das auch nicht selber machen. Ich meine, ich finde die Berge auch toll, aber ich habe zum Beispiel auch Höhenangst und würde jetzt nicht da, ich muss jetzt nicht da auf dem Mount Everest oder keine Ahnung wo, K2 da rumkraxeln. Dafür habe ich ja Reinhold. Ne? Ja. Reinhold hat das alles gemacht und dann kann ich ja ein Buch von Reinhold Messner lesen oder mir einen schönen Film angucken, eine Dokumentation angucken, Kammerländer, wie sie alle heißen, und die nehmen dich ja dann mit. Und über die darf ich das dann ja erleben. Und dann kann ich da von so einer sicheren Hütte aus da mein Weißbier genießen. Ja, und sehe natürlich auch die Berge, aber nicht eben nur als schönen Hintergrund für meinen Urlaub, sondern halt auch als das, was sie halt sind. Ja, das ist auch ein wichtiges Ökosystem.
Wie merkst du denn, oder lässt sich beziffern wahrscheinlich nicht, aber wie merkst du denn, was du bewirkst mit deinen Worten, mit deinen Vorträgen, mit dem, was du jungen, alten Leuten sagst? Was bewirkst du?
Ja, das erstmal die Leute wieder zu so einem Bewusstsein kommen und nachdenken, vielleicht auch was verändern, sich bestärkt fühlen, vielleicht auch in dem, was sie tun. Das ist ja auch toll. Ja, viele Leute machen, das hat vielleicht gar nichts mit dem Meer oder so zu tun, aber ich war jetzt just am Bundeskanzleramt letzte Woche und habe da auch einen Vortrag gehalten vor den Mitarbeitern. Ja, und ich meine, egal jetzt welcher Partei und welche Interessen die vertreten, ob das jetzt gut und richtig ist oder was auch immer, ja. Aber ich meine, die sind engagiert da auch und machen und tun. Ich rede auch oft gerne auch Polizei oder SEK, Sondereinsatzkommandos und so weiter. Da kriege ich jetzt nicht irgendwie das große Geld dafür, sondern ich mache das auch ein bisschen, um was zurückzugeben, weil die auch irgendwie eine wichtige Arbeit erledigen für uns im Hintergrund. Mhm. Ja, man liest einfach, ja, was die, also, und einfach mal ein bisschen Respekt irgendwie zu zollen und den Leuten so ein bisschen Energie und Anschwung zu geben für das, was sie tun. Lehrern, Lehrerinnen, irgendwie Ärzten, Leute, die irgendwo in der Pflege sind, die im Ehrenamt, ich hatte neulich mit Leuten aus dem Ehrenamt, das ist einfach total, jeder macht ja, oder ganz, ganz viele Leute machen echt total wichtige Aufgaben für uns, aber halt so unscheinbar. Und denen mal so ein bisschen Rückenwind zu geben über meinen Perspektivwechsel, das ist einfach eine tolle Aufgabe und das ist auch eine Währung. Also Geld ist immer nur eine Währung, aber das ist auch eine Währung.
Für mich war das, was du gerade ansprichst, ich habe mir die dreiteilige Doku im ZDF angeguckt und muss sagen, du hast mir damit wieder ein ganz neues Bewusstsein für ein Element, was mir nicht willkommen ist, aber der Ozean, das Wasser, diese Welt, die da stattfindet und dass wir wiederum da zu Gast sind, so wie wir vorhin drüber gesprochen haben, dass Haie oft in Medien und Filmen verteufelt werden, das aber drehst du und schaffst Bewusstsein, also jedenfalls für mich, dass wir da ja zu Gast sind und da merke ich, dass du für mich so eine Art Vorreiterfunktion hast, eben du machst auf etwas aufmerksam, mit dem ich mich vielleicht jetzt nicht unbedingt selbst beschäftigen würde, aber du zeigst mir eine Welt, wie du sie erlebst und das schafft mir Zugang zu etwas. Und da hast du mir schon wieder geholfen und ich denke auch vielen anderen. Also diese Doku kann ich jedem nur empfehlen, mal zu gucken. Man kriegt wirklich einen ganz anderen Eindruck von dem, was da unter dem Meeresspiegel eigentlich so los ist.
Ja, ich meine, wir wissen ja, ich meine, diese damals Jacques Cousteau, die Hörer und Hörerinnen und Hörer jetzt irgendwie, die den Podcast jetzt hören, das war ja damals so ein Vorreiter und der hat einem ja so die Unterwasserwelt irgendwie durch diese Dokus, die da liefen, irgendwie näher gebracht, ja. So mittlerweile ist es auch schon viel erzählt. Also wir haben ja diese tollen Bilder, neue Kameratechniken und so weiter. Ja? Also man kennt das. Ne? Aber ich glaube, diese Perspektive als Mensch, der da rausgeht, als Schwimmer in dem Fall, das ist ja so die puristischste Art, die man so als Mensch hat, sich im Wasser vorzubewegen, weil man halt, also jetzt nichts gegen Surfer und Segler und so weiter, aber nur ein prominentes Beispiel, wenn jetzt Boris Herrmann da in seinem Plastiksegelboot da sitzt, ja, dann ist der einfach nicht mittendrin, ja. Und wenn man in so einer Badehose da einfach im Meer ist, auch weit draußen, dann bist du einfach so richtig so ein Teil davon. Und diese Perspektive den Leuten so ein bisschen näher zu bringen. Also nochmal, die sollen ja segeln. Ich finde das ja wirklich auch toll, ja. Die sollen ja auch von mir aus, wenn einer Bock hat auf Kreuzfahrt, also für mich käme es jetzt nicht in Frage oder so, aber komm her, bitte auch. Ist gar kein Ding, ja. Ich bin sowieso so ein Fan davon, das sage ich auch immer bei jeder Gelegenheit, klar, CO2 und so einsparen, aber mein Gott, mal irgendwo hinzufahren, auch mal irgendwo hinzufliegen, andere Kulturen zu erleben, ja, sich da auszutauschen, voneinander zu lernen und diese Dinge auch selber zu erfahren, bringt viel mehr, finde ich, als wenn man jetzt mit seinem Hintern hier nur zu Hause bleibt und da am besten noch irgendwelche Hasstriaden in irgendwelche anonymen Foren da eingibt. Also das ist einfach super. Das ist einfach gut investiert und lohnt sich auch. Und ich glaube, davon brauchen wir einfach mehr. Und die Leute, das ist aber etwas, das habe ich jetzt auch nicht provoziert. Ich glaube, die Leute nehmen mir das einfach ab. Ich mache das ja schon auch lange und habe das ja auch schon gemacht am Anfang, als es überhaupt niemand interessiert hat. Ich habe das nie gemacht, um andere Leute zu beeindrucken. Ich habe das auch, sage ich auch ganz offen, wie für mich selbst gemacht. Ja, ich fand es auch selber total super. Und am Anfang hat es auch überhaupt niemand kapiert. also auch aus meinem direkten Umkreis, die haben mich alle gefragt, was machst du denn da, was soll denn der Scheiß, was willst du denn dir da beweisen und so weiter. Und ich konnte das gar nicht beantworten. Also wenn ich diese Frage nach dem Warum machst du das gestellt bekommen habe, da habe ich immer selber mich so gewundert und mich auch gefragt, so mal, Mensch, warum hast du das eigentlich nie beantwortet mal für dich? Ja? Aber es fühlte sich immer gut an. Und auch bis heute. Und solange sich das nicht ändert, ist das irgendwie auch der richtige Weg. Also wie eine Mission eigentlich sogar.
Ich glaube, so vor knapp 2 Jahren war ja der Film Niyat für den Oscar nominiert und hat zweimal nominiert, hat jetzt keinen Oscar bekommen. Ich habe den Film damals gesehen und ich persönlich fand den auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz toll und der hat mir, ich fand den gut. So, jetzt mag man über dieses Hollywoodige denken, was man, oder so. Findest du quasi so eine sehr plakative Art des, ich zeige euch den Ozean und ich zeige euch das Extremschwimmen gut oder stört dich das fast schon, wenn Hollywood sich so einem Thema annimmt? Wie fandst du den Film?
Ja, der Film war super umgesetzt, aber ich finde Diane Nyad einfach total scheiße. Ja? Diane Nyad ist einfach jemand, der einfach natürlich Wahnsinnsleistung vollbracht hat durch dieses Schwimmen, aber nicht irgendwie im Ansatz irgendwie mit dem Ozean irgendwie in Resonanz getreten ist, so will ich es mal sagen. Es ging nur darum, irgendwie als Erste das zu schaffen und sich da abzufeiern und den Leuten, also nochmal, das spricht vielleicht auch viele an, also mich jetzt persönlich überhaupt gar nicht, ja, aber das spricht halt viele Leute auch an, aufzuzeigen, was man leisten kann als Mensch und so weiter. Und ich habe vor dieser Leistung auch Respekt, bevor ich überhaupt keinen Respekt habe, ja, und deswegen mag ich diese Person auch nicht, einfach sich so in den Vordergrund zu stellen, ja, und sogar seinen eigenen Boots, die hat einfach alle Leute in ihrem Umfeld, und das weiß ich aus erster Hand, also da braucht mir hier überhaupt niemand irgendwie einen zu erzählen, oder was ich mir jetzt anmaße, ich weiß es aus allererster Hand, die hat alle einfach grauenhaft behandelt und sich selber immer nur in den Vordergrund gedrängt, ja, also das war einfach fürchterlich, ja, den Skipper sogar, also das ist fürchterlich, ja, wie die den behandelt hat und die Leute. Gut, also deswegen ist das überhaupt nicht meine Art, aber ich finde es natürlich toll, dass Hollywood so ein Thema aufgreift und der Film war zweifellos auch sehr erfolgreich und wenn es den Leuten was gibt, es ist halt eine schöne, wahre Geschichte, das ist gut, aber ich flippe da jetzt nicht irgendwie aus vor lauter Ehrfurcht, also sicher nicht.
Wenn du gerade sagst, deine Mission, ich traue mich kaum zu fragen, weil du gerade gesagt hast, dich nerven die Fragen nach dem, was denn als nächstes ansteht. Ich mach's trotzdem. Was sind denn deine schwimmerischen Vorhaben für 2026? Oder gibt's da erstmal keine?
Doch. Also ich sag mal, wir, damit meine ich ja das, mich und das Team natürlich, also das mein Team, mein Kameramann Jan und so weiter, mein Skipper Dennis Allers, mein Schwager Jürgen, die nehme ich natürlich immer alle mit auf diese Reise. Aufgrund der sehr guten Resonanz der ZDF-Serie in Form von, dass sich Lehrerinnen und Lehrer bei mir gemeldet haben und mir gesagt haben, was für ein tolles Instrument ist, und dass sie das einfach im Unterricht einsetzen und unisono die Erfahrung gemacht haben, dass die Jugendlichen dann danach so Diskussionen aufgemacht haben, ohne dass die Lehrer das initiiert haben. Mhm. Und also die fangen dann einfach an zu überlegen, Mensch, was kann man denn machen? Und in meiner Rolle, die ich ja hier auch irgendwie schon kurz irgendwie andeuten konnte, irgendwie auch das Gute zu benennen und zu zeigen, wie schön und erhaltenswert irgendwie die Meere oder überhaupt unsere Natur ist, greife ich genau das auf und wir werden über The Blue Heart, das ist eine GmbH, also The Blue Heart ist eine gemeinnützige Organisation. Ich produziere nächstes Jahr mit der GmbH einen Film, extra für Schulen und Schülerinnen und Schüler, als Independent, also wir lassen uns das eben nicht von einem Sender, weil es halt auch Non-Profit ist. Und dieser Film hat zum Zweck, einfach diese Schönheit aufzuzeigen und auch gleichzeitig so ein paar Impulse zu geben, was man denn auch tun kann, ganz individuell und von hier aus. Und was das so mit dem Gesamtsystem auch macht. Und da habe ich mir ein tolles Ziel ausgesucht, hoffe, dass es klappt. Eines der besterhaltensten Riffe der Welt ist vor Kuba, weil die Kubaner, das ist auch eine ganz kurz eine witzige Geschichte. Die Kubaner konnten nie irgendwelche Pestizide oder chemische Düngemittel auf ihre Felder aufbringen, weil die durch das Handelsembargo einfach nie in der Lage waren, die einzukaufen, ja, oder geschweige denn selber zu produzieren. Und deswegen waren die immer bio. Und deswegen ist das Riff einfach der absolute Wahnsinn. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, da Drehgenehmigungen und sowas zu kriegen. Aber wir haben dort exzellente Zugänge, auch durch meine UN-Tätigkeit und die Zusammenarbeit auch mit unserer Regierung, weil ich an diesem Bundesausschuss der Bundesregierung bin für Nachhaltigkeit und Biodiversität und Artenschutz, habe ich da ganz gute Zugänge und bin gut gestimmt oder positiv, dass wir das schaffen. Und dann, ja, werde ich da als roter Faden, natürlich werde ich auch schwimmen, aber ich werde jetzt nicht da irgendwie Wahnsinnsstrecken schwimmen, sondern ich werde halt durch diese schwimmerische Perspektive halt einfach da Geschichten erzählen und hoffentlich die jungen Leute dann einfach bekräftigen und ermutigen, irgendwie auch coole Sachen zu machen. Cool. Und das brauchen wir.
Sehr gut.
Wir brauchen das.
Also was ich mir hier ganz groß aufgeschrieben habe, den Begriff Zukunftseuphorie, das könnte mein Schlagwort für 2026 werden. André, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das äußerst interessante Gespräch. Wir schließen den Podcast immer mit einer Frage, die sich bei dir auf die Zukunft bezieht. Jetzt mal abgesehen vom Schwimmen, auf welches erste Mal in deinem Privatleben freust du dich in Zukunft?
Ach, ich weiß gar nicht, ob es ein erstes Mal sein muss. Ich erfreue mich auch sehr, sehr an dritte, vierte, fünfte, 20. und 58. Male. Wirklich. Ich freue mich jetzt einfach irgendwie jetzt hier zu Hause zu sein und auch dieses Bewusstsein zu haben, Mensch, dass es auch ein Geschenk ist, dass man fit ist, gesund ist, dass die da sind, noch da sind. Ich habe auch sehr schmerzhafte Erfahrungen machen müssen dieses Jahr und habe wirklich Menschen verloren, auch einen guten Freund von mir, der ganz plötzlich so aus dem Leben gerissen wurde und dann, ja, ist einem das dann nochmal bewusster, wie toll es ist, dass man halt dann so zusammen ist, wenn man einfach auch nicht weiß, was die Zukunft dann bringt. Und angesichts sowieso der ganzen Probleme, die wir haben, ja, Zukunftseuphorie, zweifellos, aber mal so den Moment festzuhalten, das ist wieder mal im Moment zu sein und vielleicht auch mal die Zukunft, wie sie dann vermeintlich auch immer aussehen mag, mal kurz einfach mal zu ignorieren und nur den Moment zu sehen, der dann hoffentlich gut ist, auch für euch da draußen. Das ist auch toll.
Schöne Schlussworte. Vielen Dank, lieber André, für deine Zeit. Danke, dass du hier heute mit uns gesprochen hast. Es wird bestimmt noch ein bisschen nachhallen, das Gespräch. Waren viele spannende Denkanstöße dabei. Vielen, vielen Dank.
Danke
sehr dir. Gerne.
Macht's gut da draußen.
Ciao, ciao.
Tschüss.